20 Uhr die Tagesschau beginnt und auf dem Bildschirm erscheint Linda Zervakis. Seit 5 Jahren ist die Journalistin ein prominentes Gesicht der Hauptausgabe, erreicht damit bis zu 10 Millionen Zuschauer am Abend. Früher in ihrer Heimat Hamburg-Harburg stand Linda Zervakis auch schon in der Öffentlichkeit, nur nicht vor so viel Publikum. Denn als Mädchen half sie immer wieder am Kiosk ihrer Eltern aus. Die waren aus Griechenland nach Hamburg gekommen. Über ihre Familie und ihre Zeit im Kiosk hat Linda Zervakis ein Buch geschrieben, Die Königin der bunten Tüte. Und damit ist sie auf Lesereise unterwegs, demnächst auch bei uns im Südwesten. Herzlich willkommen jetzt beim SWR2 Samstagnachmittag, Frau Zervakis.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Was hat es denn mit diesen bunten Tüten auf sich? Die scheinen ja der Renner gewesen zu sein im Kiosk.
Ja. Damals gab es ja noch diese 10-Pfennig- und 5-Pfennig-Süßigkeiten in diesen großen, runden Plastikboxen. Man erinnert sich an Salinos oder die Brezeln und die Pommesstreifen. Das waren alles die 5-Pfennig-Exponate. Und dementsprechend gab es auch diese Pfirsiche und. Das waren die teureren. Und die habe ich quasi im Kiosk verkauft. Und Königin der bunten Tüte deshalb, weil ich auf dem Gymnasium dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich kenne hier nicht so richtig viele und ich musste mich quasi einschleimen und habe dann nachmittags bunte Tüten gepackt und habe die in der großen Pause verteilt. Und siehe da, dieser billige Trick ist aufgegangen und ich hatte eine relativ angenehme Schulzeit.
In Hamburg-Harburg, prima.
Genau.
Man muss für alle Nicht-Hamburger noch erklären, Harburg ist ein Stadtteil, liegt südlich der Elbe, ist nicht so schick wie Eppendorf oder Blankenese. Wie war denn da so das Publikum im Kiosk?
Das war bunt durchmischt. Ich vergleiche das immer mit einem Postamt, wo auch jeder hinkommt. Also der steinreiche Hanseat war da, aber es war auch der Arbeitslose da, der am Anfang des Monats seine Stütze direkt verflüssigt hat. Schulkinder, also alle, die das Bedürfnis hatten. Damals war ja quasi diese Kioskkultur auch noch ein bisschen ausgelebter, weil das Ladenschlussgesetz, das gab es ja damals noch nicht, also diese geänderten Ladenschlusszeiten. Das heißt, die meisten Geschäfte haben um 18 Uhr, 18.30 Uhr zugemacht und dann sind die Menschen noch in den Kiosk gegangen, um nochmal Milch zu kaufen, Brot, Käse, was weiß ich so. Mhm. Und dafür waren wir dann da. Also es war halt, ja, alles bunt durchmischt.
Kommen wir mal auf Ihre Familie zu sprechen. Sie haben noch 2 Brüder. Die Eltern kamen als Wirtschaftsflüchtlinge, würde man heute sagen, nach Deutschland. Und sie gaben ihnen den schönen Kosenamen, habe ich in dem Buch gelesen, Lean Ducky.
Ja, die Verniedlichungsform im Griechischen.
Ah ja, ja, sehr
alles, hübsch. Was sozusagen auf Aki ist immer die Verniedlichungsform, also zu Deutsch Klein Lindchen.
Die kleine Linda. Ja, und Lindaki und die Brüder und die ganze Familie lebte damals in den 70er, 80er Jahren in Deutschland. Wie war denn das für die Migrantenfamilie Zervakis?
Also ich hatte, oder sagen wir meine Brüder und ich, wir hatten nie ein Problem. Das waren natürlich komplett andere Zeiten als jetzt. Also es war ja damals die klassische Gastarbeiterfamilie. Und meinen Eltern war einfach wichtig zu sagen, wie das Wort auch schon sagt, wir sind hier zu Gast. Also die ursprüngliche Idee war ja eigentlich auch mal wieder zurückzugehen, aber dann ist mein älterer Bruder aufs Gymnasium gekommen. Und dann hat man doch schnell eingesehen, okay, hier ist offensichtlich die Schulbildung doch ein bisschen besser als in Griechenland. Und denen war aber immer bewusst, wir sind in Deutschland zu Gast. Also halten wir uns auch an deren Spielregeln. Und meine Eltern, die haben uns dementsprechend so auf das Leben hier in Deutschland vorbereitet. Und vielleicht war das auch der Schlüssel, warum wir nie Probleme hatten, weil wir uns sofort angepasst haben. Also mit deutschen Mitschülern haben wir nachmittags gespielt, mit portugiesischen, italienischen, türkischen und so weiter und waren quasi komplett integriert. Da gab es nie Probleme. Hinzu kommt aber auch, dass ich eine deutsche Tagesmutter hatte, die auf mich tagsüber aufgepasst hat, wenn meine Eltern gearbeitet haben. Und dadurch habe ich immer schon besser Deutsch gesprochen als Griechisch. So. Und vielleicht war das auch ein Schlüssel, aber ich kann nicht von Problemen sprechen. Uns ging es immer gut.
Inwiefern gibt es denn überhaupt dann Parallelen auch zu dieser großen Flüchtlingsbewegung heute und auch dieser großen Debatte um Integration, Migration, die wir in Deutschland gerade führen?
Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Damals, die Flüchtlinge kamen ja aus Europa und zwar aus dem christlichen Teil. Ich glaube, das ist immer noch das größte Problem, dass jetzt hauptsächlich Flüchtlinge mit muslimischem Hintergrund kommen. Und das ist für viele irgendwie ja offensichtlich ein Problem, weil es doch kulturelle Gräben gibt, die dazwischen liegen, zwischen beiden Konfessionen. Und deswegen war das, glaube ich, für uns früher einfacher, hier anzukommen, als für die Flüchtlinge jetzt. Ich glaube, damals war das bestimmt auch so, ach, jetzt kommen die ganzen Italiener, Portugiesen und Griechen und nehmen uns unsere Jobs weg. Fakt ist ja, dass die eingestellt wurden für Arbeiten, die in Deutschland ja auch gemacht werden mussten, um die Wirtschaft aufzubauen. Und so ein bisschen ist es ja jetzt auch. Also wir haben ja auch quasi eine Lücke an Arbeitsplätzen, die einfach nicht gefüllt werden kann. Und ja, es ist und bleibt ein schwieriges Thema und man muss auf beiden Seiten einen Kompromiss finden und sich zum Teil anpassen und zum Teil auch vielleicht neue Kulturen einfach zulassen. Dadurch ist ja auch eine Vielfalt in Deutschland entstanden. Ich denke jetzt nur an die kulinarische Vielfalt, weil sonst wären wir wahrscheinlich immer noch bei Fleischrouladen, dunkler Soße und Kartoffeln.
Genau.
Obwohl ich die sehr lecker finde. Also das steht außer Frage.
Das hat sich sicher deutlich verbessert, die kulinarische Vielfalt. Auch wegen der sogenannten Gastarbeiter, klar. Wir kommen nochmal auf Ihre Geschichte zurück. Also Ihre Eltern haben diesen Kiosk betrieben. Irgendwann ist dann Ihr Vater gestorben. Die Mutter musste es alleine machen. Sie haben da noch sehr lange mitgeholfen. Da waren Sie, glaube ich, schon Ende 20, wo Sie immer mal noch in dem Kiosk standen. Mhm. Was war das für eine Situation damals für Sie?
Ja, das war nicht ganz einfach, weil ich eigentlich natürlich auch wie alle anderen nach der Schule gerne Flügge werden wollte und ich hätte gerne auch studiert. Ich hatte einen Studienplatz in Berlin für Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Ich wusste aber in dem Moment, wo ich Hamburg verlasse, kann meine Mutter diesen Laden nicht mehr halten und das war ihre Existenzgrundlage. So, mein älterer Bruder hat schon studiert, mein kleinerer Bruder ging noch zur Schule. Und dann habe ich das quasi sein lassen für meine Mutter und für unsere Familie, weil sie davon letztendlich gelebt hat und musste mir einen anderen Plan ausdenken, dass ich trotzdem in Hamburg bleibe und irgendwie mich auch weiterbilde und diesen Kiosk weiterhin unterstützen kann. Also ich habe dann einfach zurückgesteckt für die Familie.
Aber trotzdem haben Sie den Sprung dann irgendwann geschafft in die Medienwelt. Sie haben, glaube ich, für eine Werbeagentur angefangen und dann hat sich irgendwie Schritt für Schritt entwickelt.
Ich wusste, ich möchte irgendwas mit Medien machen, also ein richtig guter Plan. Und habe in der Werbeagentur angefangen als Praktikantin und da hat mich die Kreativabteilung, also es waren halt die Grafiker und die Texter, entdeckt. Die haben mir eine Aufgabe gegeben und ich habe die offensichtlich ganz anständig gelöst. Also war ich Texterin. Und dann merkte ich aber so, nee, das ist es nicht, ich möchte jetzt doch irgendwie in den richtigen Journalismus, habe eigentlich schon da vom Fernsehen geträumt, damals war ja Viva und MTV angesagt, da war ich aber noch zu schüchtern und habe gesagt, nee, dann fange ich erstmal beim Radio an und so entwickelte sich das dann Step by Step so ein bisschen. Dann habe ich eine Anzeige vom NDR gesehen, von Enjoy, das ist der Jugendsender vom Norddeutschen Rundfunk, der Hörfunksender. Und da habe ich angefangen und dann hat mich mehr oder weniger mein Sprechtrainer zur Fernsehkarriere gebracht. Für den Hörfunk brauchte man ja keine Kamera. Er hatte aber sich einen neuen Laptop gekauft und eine Kamera und nahm mich auf, weil er das unbedingt ausprobieren wollte. Und gleichzeitig war er aber auch Trainer beim Schleswig-Holstein-Magazin. Das ist das Regionalfernsehmagazin für Schleswig-Holstein. Und die suchten dort einen neuen Nachrichtensprecher. Und bei der Präsentation sagte der Fernsehchef, wer ist sie denn eigentlich? Und dann bin ich zum Casting eingeladen worden und das war sozusagen mein erster Schritt die Fernsehwelt.
Wow. Und dann kam irgendwann nach Station auch beim NDR als Reporterin und Journalistin die Tagesschau, die 20 Uhr Ausgabe. Mhm. 10 Millionen Zuschauer. Kribbelt's da besonders noch irgendwie?
Ja, man darf sich das immer nicht vor Augen halten. 10 Millionen ist Gott sei Dank so viel. Da reicht meine Fantasie nicht für aus. Das ist ganz gut. Das ist für mich immer noch eine Institution. Also selbst wenn ich auf dem Sofa sitze und mir die 20 Uhr angucke, die hat mich meine ganze Kindheit und Jugend begleitet. Und es ist immer noch manchmal komisch, das zu sehen, also wenn da meine Kollegen drinstehen und dass ich dann weiß, ja, aber ich stehe ja auch. Also es hat manchmal noch was Tolles, Wahnsinniges, wenn ich das mal so sagen darf.
Sie haben ja die deutsche Staatsbürgerschaft, Sie haben auch die griechische Staatsbürgerschaft. Es gibt ja auch gerade in konservativen Kreisen so die Haltung, eigentlich könne man nur eine Staatsbürgerschaft haben. Wie sehen Sie das denn?
Finde ich nicht. Also die können es zum Teil nicht nachvollziehen. Für alle Menschen, die quasi nur eine Identität in sich tragen. Ich habe ja auch eine griechische Erziehung zum Teil genossen, obwohl ich in Deutschland aufgewachsen bin und obwohl ich mich in Deutschland sehr wohlfühle und das ja auch nicht anders kenne. Ich habe nie in Griechenland gelebt. Ist ja doch ein Teil in mir griechisch. Das kann ich nur ausdrücken, indem ich quasi ja beide Pässe habe. Also das ist für mich einfach ein Wohlfühlfaktor. Eigentlich müsste es einen europäischen Pass geben, weil so fühle ich mich. Ich fühle mich als Europäerin.
Bei der Tagesschau haben Sie vor 10 Tagen etwa verlesen, dass Griechenland jetzt nach 8 Jahren den Euro-Rettungsschirm verlassen hat. Was ging da in Ihnen vor?
Genau, ich habe diesen ersten Satz vorgelesen und dachte so, naja, mal sehen, ob das gut geht. Also ich habe so ein bisschen Zweifel und ich wünsche diesem Land, dass es das auf eigenen Stücken schafft, aber ich habe auch so ein bisschen leider meine Zweifel, weil einfach in der Vergangenheit so viel versäumt wurde und so ein bisschen zu wenig über den Tellerrand hinaus geguckt wurde. Zum Beispiel in Athen werden ganze Häuserblöcke verkauft an Russen, an Ausländer, an Chinesen, wo man dann auch so denkt, habt ihr überlegt, ob das wirklich so gut ist für die spätere Zukunft und wundert euch dann nicht, wenn ihr das alles nicht zurückbekommt, weil es euch nicht mehr gehört. Also ich weiß es nicht. Ich stehe da mit einem großen Fragezeichen und hoffe ganz, ganz doll, dass das gut geht.
Sie haben von Ihrer Erziehung gesprochen und so im griechischen Teil. Kann man den beschreiben? Was ist das ungefähr?
Also der äußert sich leider meistens beim Autofahren, dass es doch sehr temperamentvoll zugeht. Da muss ich mich ja auch zügeln. Ja, ich glaube, dass das griechische Temperament, also wenn ich mit der Familie zusammen bin, dass wir dann doch lauter sind und laut lachen und das werden wahrscheinlich Italiener und Portugiesen genauso empfinden, aber es geht dann doch manchmal etwas lauter zu. Und das Temperament ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch etwas gewürzter.
Und das Schimpfen im Auto dann auch auf Griechisch oder wie läuft das?
Nee, das ist dann auf Deutsch, aber Meditation ist was anderes.
Okay. Wir können es uns vorstellen. Mehr über das deutsch-griechische Leben von Lindaki und ihrer Familie in Hamburg ist in ihrem schönen Buch zu lesen, Königin der bunten Tüte. Und es gibt auch eine Lesung in Daun am 28. September. Kann man sie auch live auf der Bühne erleben im Rahmen des Eifel Literatur Festivals. Frau Zervakis, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei. Und sie haben sich Jamiroquai gewünscht, was ich sehr gut finde. Welchen Song und warum?
Ja, von Jamiroquai, You Give Me Something. Ich habe Jamiroquai entdeckt.
Oh.
Also da war ich glaube ich 18 und es gab in Hamburg ein Jazzport Festival in so einem kleinen Zelt. Und da ist Jamiroquai aufgetreten und kein Mensch kannte ihn. Und ich war so fasziniert von dieser Musik. Und danach kamen ja auch diese abgefahrenen Musikvideos von ihm nach und nach, weil ich ihn entdeckt hatte in Hamburg. Also eigentlich hat er seine große Karriere mir zu verdanken und deswegen wünsche ich mir jetzt einen Song.
Wunderbar, das geben wir auch als News jetzt raus. Ja, endlich wird es offenbar. Ich freue mich sehr über diesen Song, über Jamiroquai und über das Gespräch mit Ihnen, Frau Zervakis. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.